Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Anton Bruckner ist Musikliebhabern vor allem als Sinfoniker ein Begriff. Was nicht alle wissen, die Wurzeln von Bruckners Kompositionstätigkeiten liegen in der Sakralmusik. Das möchte das internationale Brucknerfest Linz in seiner heurigen Ausgabe ab 4. September neben einem Schwerpunkt auf Sinfonien in Originalversion beleuchten. Mit welchen Werken und Künstlern das umgesetzt wird und vor allem inwiefern Bruckners gesamtes Œuvre aus der Sakralmusik heraus entwickelt wurde, bespricht Presse-Klassik-Spezialistin Theresa Steininger mit Brucknerhaus-Dramaturg Andreas Mayer.
Die meisten Menschen kennen ja Anton Bruckner vorrangig als Sinfoniker. Der Ursprung seines musikalischen Schaffens liegt aber in der Sakralmusik, die beim Internationalen Brucknerfest Linz 2024 auch eine wichtige Rolle einnehmen wird, neben dem Herzstück wohlgemerkt, einem Zyklus mit Symphonien in Originalversion. Schon in der Kindheit war Anton Bruckner von kirchlicher Musik fasziniert und beeinflusst. Das begann ja gar nicht erst, als er Sängerknabe im Chorherrenstift St. Florian war, sondern schon viel früher. Gerade am Land hörten die Menschen Musik damals vorrangig in der Kirche. Als Kind saß Bruckner auf der Orgelbank, wenn sein Vater dieses Instrument spielte. Ich begrüße und frage den Experten, Herr Mayer, welche Erlebnisse sind aus dieser Zeit außerdem von ihm überliefert?
Kurioserweise oder bezeichnenderweise eigentlich für Bruckner nicht viel. Wir haben es wie in manchen Komponistenbiografien hier damit zu tun, dass man aus der Jugend, aus der Kindheit, auch über die musikalische Sozialisierung Bruckners wenig hat und wenn dann Anekdotisches. Der Grundstock, das Fundament, auf dem der Komponist Bruckner gebaut ist, ist eines, das doch recht einzigartig ist, finde ich, im 19. Jahrhundert. Und zwar gibt es dieses Milieu des Lehrerorganisten, wenn man das so bezeichnen kann, aus dem er stammt. Also sein Vater war Lehrer, der Vater seines Vaters war Lehrer. Und auch Bruckner wollte eigentlich Lehrer werden. Er hat das eigentlich bis in ein relativ hohes Alter immer als gegeben hingenommen, dass er dem Vater nacheifern wollte. Mhm. Und dieses Milieu des Lehrerorganisten war gerade im ländlichen Bereich aus Ansfelden, wo Bruckner stammt, eines, das unmittelbar mit Musik verknüpft war. Also es gab damals zuvor schon einige Schulreformen. Es gab dann 1805 einen kaiserlichen Erlass, wo das wirklich dezidiert gekoppelt wurde. Das heißt, die sogenannten Trivialschulen wurden mit der Kirchenmusik direkt verknüpft, wurden in die Hände der Kirche quasi gegeben. Und wenn man in dieser Zeit Lehrer war an so einer Schule, dann war man Kirchenmusiker. Das war 1:1 quasi. Und eben auch Bruckners Vater, auch Anton, war Lehrer, hatte pädagogische Aufgaben, hat die Schülerinnen und Schüler unterrichtet, war aber eben auch Musiker, hat Orgel gespielt, hat die Gottesdienste umrahmt, hat auch kleinere Messen aufgeführt zu festlichen Anlässen. Und in dieses Milieu ist Bruckner hineingeboren und hat die Musik wirklich quasi mit der Muttermilch aufgesogen, aber eben nicht auf intellektuelle Ebene, sage ich mal, sondern auf eine sehr organische, natürliche Art und Weise. Und es gibt da eben, ja, es gibt so eine Handvoll Anekdoten, dass der Bruckner da schon auf dem Spinett des Vaters im Wohnzimmer das Credo nachgespielt und ganz abscheulich laut dazu gesungen hätte. Oder dass er im Alter von 10 Jahren das erste Mal den Gottesdienst selber begleiten durfte auf der Orgel. Er ist immer hochgeklettert zur Orgel mit dem Vater und hat da das Orgelschlagen, wie man es genannt hat, geübt. Wenn man sich das vorstellt, 10 Jahre, das ist zwar jetzt schon beachtlich, mit 10 Jahren schon in Gottesdienst, ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches, sage ich mal. Also es ist auf keinster Weise im Bereich eines Wunderkindes, wenn man so will. Also mit 10 Jahren war er schon relativ weit, war aber weit weg von einer fundierten musikalischen Ausbildung.
Mhm. Aber inwiefern hat diese frühe Prägung durch kirchliche Musik seine Sicht auf Musik denn generell beeinflusst?
Ich glaube, in zweierlei Hinsicht hat ihn sehr beeinflusst. Zum einen die Religiosität, die natürlich da drin steckt, die in der Kirchenmusik steckt, die aber auch in seiner Herkunft generell in diesem ländlichen Raum steckt. Das war etwas, was ihn geistlich und geistig sein Leben lang beschäftigt hat und was in seiner Musik immer eine große Rolle gespielt hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, diese Herangehensweise an Musik nicht über eine philosophische oder über eine ganzheitlich künstlerische Ebene, sondern wirklich über eine zum einen spirituelle Ebene und zum anderen über eine sehr formale, strukturelle Ebene. Das ist etwas, was ihn sehr geprägt hat und das kommt daher. Also die Kirchenmusiker jener Zeit waren oft auch die Theoretiker jener Zeit. Also das waren diejenigen, die die Fachbücher, die Handbücher, die Harmonielehrebücher, die Kontrapunktlehren geschrieben haben. Mhm. Und das waren die Werke, die auch Bruckner gelesen hat und aufgesogen hat. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich bis in seine letzten Lebensjahre hindurchzieht, dieses Festhalten an diesen Strukturen, an diesen Formen, die er in dieser Kirchenmusik vorgefunden hat.
Mhm. Nach dem Tod seines Vaters kam er dann ja ans Chorherrenstift St. Florian, wo man ihn als Sängerknabe aufnahm. Er war damals zwar schon 13 und nahe dem Stimmbruch, dennoch hat man ihn aufgenommen. Inwiefern war denn gerade diese Zeit prägend für ihn?
Es war insofern sehr prägend, weil es wirklich das erste Mal war, dass Bruckner institutionell musikalische Ausbildung erfahren hat. Er war 13, knapp 14 und hat davor ja von seinem Vater Instrumentalunterricht bekommen, Geige gelernt, Orgel gelernt, singen gelernt, hat auch hier und da kleine Exkurse gemacht. Zum Beispiel bei seinem Cousin Johann Baptist Weiß hat er ein bisschen Theorieunterricht bekommen. Aber in St. Florian war es wirklich das erste Mal, dass er in ein, sagen wir einmal, professionelles musikalisches Umfeld geraten ist. Und er hat da mit dem Propst des Stiftes, Michael Arnett, jemanden gehabt, der ihn sehr gefördert hat, der ihn sehr gemocht hat und der dafür gesorgt hat, dass dieser Bruckner, indem er was sah schon, eine musikalische Ausbildung und auch darüber hinaus eine Betreuung bekommt, die ihm diesen Weg geebnet hat, den er dann gegangen ist. Also Bruckner hat im Stift hat natürlich Gesangsunterricht bekommen, hat Instrumentalunterricht bekommen, aber er hat auch Theorieunterricht bekommen und er hat, was glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist, er hat auch zum ersten Mal wirklich große Kirchenmusik gehört. Also Kirchenmusik ist auch in Ansfelden gespielt worden, natürlich Orgelmusik, auch Volksmusik ist dort gespielt worden. Wenn besonders feierlicher Anlass war in Ansfelden, dann hat der Vater aus Linz extra noch zwei Trompeter und ein Paukisten holen lassen, dann hat man eine große, in Anführungsstrichen, Messe aufgeführt. Aber im Stift St. Florian waren dann wirklich mal die großen Meisterwerke auch von Mozart auf dem Programm zu bestimmten Anlässen oder auch von Caldara oder von Albrechtsberger. Also er hat da, glaube ich, dann wirklich auch zum ersten Mal diesen, auch gerade diesen Klangraum St. Florian musikalisch als Erweckungserlebnis, glaube ich, wahrgenommen und gemerkt, wow, das ist etwas, das kann die Musik, auch die Orgel in der Stiftsbasilika, diese Klangfluten, die ja sein Werk auch auszeichnen danach. Ich glaube, das ist was der Stift St. Florian mit ihm gemacht hat. Und es ist insofern auch, finde ich, ein ganz gutes Spiegelbild, weil es ist auf der einen Seite musikalisch extrem bedeutender Ort, also durchaus mit einer großen Geschichte und mit auch einer internationalen oder überregionalen Strahlkraft im gewissen Sinne. Aber es ist doch irgendwie auch Provinz. Also es ist ein Stift und es ist abgeschottet. Es ist nicht Wien. Es ist nicht das pulsierende Musikleben. Und diese Ambivalenz ist ja auch ein bisschen was Bruckner zeitlebens auszeichnet. Ein bisschen ein Solitär zu sein in diesem geschäftigen Treiben der großen Stadt und doch irgendwie der modernste von allen am Ende zu sein.
Mhm. Ja. Ist überliefert, was Bruckner in dieser Zeit schon generell an Musik fasziniert hat?
Schwer zu sagen, weil er, ich glaube, was ich am Anfang gesagt habe, dadurch, dass er so reingeboren wurde, also dadurch, dass er Musik nicht als etwas wahrgenommen hat, glaube ich, was irgendwie, womit man sich außerhalb des Alltags beschäftigt, also wo man sich quasi, sagen wir, intellektuell nach der Arbeit oder in bestimmten Studien, womit man sich da auseinandersetzt, sondern dass das so, die Kirchenmusik war Alltag für ihn, war so wichtig wie das Atmen, sage ich jetzt mal überspitzt formuliert. Dadurch, glaube ich, ist es schwer festzumachen, wann er da angedockt hat oder wo dieses Faszinosum entstanden ist, weil er hat eben, wir wissen sehr, sehr wenig aus den ersten 10 Jahren, wo war der Punkt, wo er sich vielleicht mehr ausgezeichnet hat als andere oder wo er mehr musiziert hat als andere. Ich glaube, was ich auch vorhin gesagt habe, diese Strukturen, diese Formen, das war schon damals etwas, was ihn fasziniert hat. Vielleicht sogar am Anfang ein bisschen mehr als das Sinnliche an der Musik. Und ich glaube, das ist was ja, was vielleicht schon so ein Charakterzug war. Also es gibt da so ein paar Anekdoten, die es aus seiner Kindheit gibt, wo er den Vater im Schulunterricht schon vertreten hat und wo es hieß dann, er sei strenger gewesen mit 8 Jahren oder sowas als der Vater und sogar seine kleine Schwester, die in der Stunde war, habe er so gerügt, dass sie sich fortan jedes Mal krank gestellt hat, wenn der Vater wieder auswärts sein musste und der kleine Anton ihn vertreten hat. Also ich glaube schon, eine gewisse Strenge und eine gewisse Strukturliebe war es schon, die ihn ein bisschen an der Musik fasziniert hat.
Und er ist ja dann tatsächlich Hilfslehrer und Lehrer geworden. Wann hat er denn dann nebenbei auch begonnen zu schreiben?
Er hat eigentlich schon im Alter von so 10, 11 Jahren, als er in Hörsching war, kurze Zeit, bei seinem Cousin, hat er angefangen, ein paar kleinere Stücke zu komponieren. Also es gilt so, dass das Pangelingua für Chor gilt so ein bisschen als sein erstes Werk, ein kleines Chorwerk. Als er begonnen hat, diese Lehrerausbildung richtig zu starten, er war dann in Linz in der Präparandie, in der Lehrerbildungsanstalt 1840, danach Hilfslehrer in Windhaag zunächst und hat da dann wirklich ein bisschen in seiner Freizeit begonnen zu komponieren, hat kleinere Chorwerke, meist waren es geistliche Chorwerke oder auch weltliche, kleinere weltliche Geschichten, hat da wirklich als Freizeitkomponist begonnen, sich auszuprobieren, sich noch sehr an die Vorbilder gehalten, sehr noch in diesem Duktus komponiert, den er so kannte und hat, glaube ich, peu à peu sich so ein bisschen größere, von der kleinen in die größere Form sich vorgetastet, um dann in Windhaag, als er dort Aushilfslehrer war, die sogenannte Windhaager Messe komponiert, was so das erste Opus war, wenn man so möchte, für 2 Hörner, Alt und Orgel, also keinesfalls eine riesen Besetzung, aber durchaus schon beachtlich, dass er das da geschafft hat. Und vor allem, wenn man sich da seinen Alltag angeschaut hat. Also es war wirklich der Schuldienst keine Kleinigkeit. Er musste da, gibt da so ein paar Berichte auch darüber, wie sein Tag aussah, 4 Uhr oder 5 Uhr morgen läuten, dann dem Pfarrer helfen, dann wieder raus aufs Feld, Kartoffel ernten und diese Geschichten, das gehörte alles dazu. Dann die pädagogischen Tätigkeiten, dann wieder aushilfen, dann auch in der Landwirtschaft helfen und wirklich quasi komplett ermüdet und schlaff am Abend noch irgendwie die Zeit zu finden, noch so ein kleines Orgelwerkchen zu komponieren oder sich theoretisch mit Musik zu beschäftigen, war nichts Geringes. Ja.
Puh, ja. Ja. Ab wann würden Sie denn Anton Bruckner als Berufsmusiker bezeichnen?
Da gibt es tatsächlich eigentlich ein sehr konkretes Datum oder ein sehr konkretes Jahr, und zwar 1855, würde ich sagen. Im November 1855 hat er vorgespielt für die Domorganistenstelle in Linz, hat das Vorspiel dann gewonnen. Ein Konkurrent, der da mit ihm konkurrierte um die Stelle, hat dann den berühmten Ausspruch getan, du bist der Tod aller. Also wenn du so weitermachst, wie sollen wir noch eine Chance haben, wenn du so improvisierst? Also Bruckner hat anscheinend wirklich, das ist ja etwas, was ihn auszeichnete als Organist, ein Thema, das ihm vorgesetzt wurde, dann virtuos aus dem Stegreif durchgeführt, harmonisch, kontrapunktisch, was damals schon alle in Staunen versetzt hat. Eben im November 1855 und dann im Jänner 1856 hat er dann nochmal das zweite Vorspiel gewonnen, dann war er definitiver Domorganist, davor war das noch als provisorischer Domorganist. Und dann ist er nach Linz gezogen, 1855, 56 und ich würde sagen, das ist wirklich der Stichtag, ab dann hat er sein Geld mit Orgelspielen als Kirchenmusiker verdient und ab dann ist er Musiker, Berufsmusiker gewesen.
Und als er dann eben Domorganist am Alten Dom war, war für ihn dann das Spielen oder das Komponieren im Vordergrund?
Ich würde sagen, weder noch. Was vielleicht paradox klingt, aber was man vielleicht erklären kann, weil er war, was Komponieren angeht, sehr, sehr kritisch mit sich selbst und hat, obwohl er davor schon komponiert hat, durchaus beachtliche Sachen auch komponiert hat in St. Florian, war immer in der Hinsicht kritisch, dass er gesagt hat, ich muss erst alles können, bevor ich Komponist bin. Deswegen würde ich ihn in dieser Zeit nicht als Komponisten bezeichnen. Ich würde ihn aber auch nicht unbedingt als Organisten dezidiert bezeichnen. Klar war das sein Beruf und damit ist er auch bis heute natürlich bekannt. Aber er hat ja bekanntermaßen keine Orgelwerke komponiert, keine, ist übertrieben formuliert, eine Handvoll, auch ausnahmslos Studienwerke oder kleine Gelegenheitswerke. Und er hat das Orgelspielen, oder andersrum formuliert, er hat sich mit dem Orgelspielen jetzt kein Renommee erarbeiten wollen. Er wollte nicht der große Organist werden, der dann durch die Welt tourt oder der irgendwie große Konzerte gibt. Er hat sich auch kein Repertoire aufgebaut. Also das, was er zeitlebens an Repertoirewerken gespielt hat, ist sehr überschaubar. Da sind ein paar Mendelssohn-Stücke dabei, ein bisschen was von Bach, ein paar von den Zeitgenossen. und dann hört es schon auf. Und wenn man die Berichte darüber auch liest, wie er die Sachen gespielt hat, dann ist das beachtlich, das war gut, aber das war nicht herausragend. Also die Leute sagen immer wieder, wir haben so viel von diesem Bruckner gehört, jetzt hat er uns hier im Bach-Präludium gespielt, naja, ein bisschen unsicher in der Rhythmik war er und wenn das Pedal dazu kam, ist er ein bisschen langsamer geworden. Also das war gar nicht seine Kernkompetenz. Sobald es an die freie Fantasie ging, sobald er sich hinsetzen konnte und aus dem Kopf schöpfen konnte, hat das alles überstrahlt. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, es ist wirklich so, dass das Orgelspielen nicht im Vordergrund stand und dass das Komponieren noch nicht im Vordergrund stand, weil er eben gesagt hat, ich muss erst studieren noch, dann bin ich Komponist.
Mhm, aber letztlich die Improvisation ist ja ein bisschen die Verbindung von beidem.
Ja, ne? Genau.
Ja, ja. Im Alten Dom brachte Bruckner ja dann auch 1864 seine erste Messe zur Uraufführung, die beim Internationalen Brucknerfest Linz heuer von Michi Geig und dem L'Orfeo Barockorchester gespielt wird. Was charakterisiert denn diese Messe?
Es ist im gewissen Sinne ein Werk der Befreiung für Bruckner. Er hat ja davor, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, nochmal studiert. Also sofort, als er von St. Florian nach Linz ist, als Domorganist 1855, hat er sofort Studium wieder aufgenommen. Bei Simon Sechter, der zu dieser Zeit Wien-Konservatoriumsprofessor war und Hoforganist, Theoriestunden genommen, brieflich, ist dann auch immer wieder nach Wien gefahren und hat da dann seinen Abschluss gemacht, 1861 in der Theorie. Und gleich danach nochmal studiert bei Otto Kitzler, der war Kapellmeister am Theater in Linz, war 10 Jahre jünger als Bruckner, hatte aber diese Praxiserfahrung, also kannte die Partituren von Wagner, von Liszt. Und er hat Bruckner da, sein Biograf August Göllerich sagt, dass er hat ihn von der Theorie in die Praxis geführt, Otto Kitzler. Und bei Kitzler hat Bruckner dann nochmal Instrumentation studiert, hat Beethoven-Sonaten für Orchester instrumentiert, hat kleine Klaviersonaten, Streichquartettskizzen, sein Streichquartett auch in dieser Zeit geschrieben und hat sich peu à peu zur Sinfonie vorgetastet und am Schluss dieser Studien eben 1863 seine Studiensinfonie komponiert. Und dann, auch das schreibt sein Biograf, wirkte er so ein bisschen wie ein Kettenhund, der losgelassen wurde. Also er sagte vorher, Bruckner sagte in Briefen immer wieder, ich kann noch nicht komponieren. Will heißen, er selber hat sich das nicht zugestanden, dass er schon komponiert. Erst wenn ich fertig bin. Und er hat wirklich abgewartet, bis er von seinem Lehrer Kitzler das Zeugnis bekommen hat. Und dann hat er gesagt, so und jetzt kann es losgehen. Und da, eines der ersten Werke war eben die D-Moll-Messe. Und es ist ein Werk, Bruckner hat selber in einem Brief mal als frei und ernst zugleich bezeichnet. Und das trifft es, finde ich, ganz gut. Es ist ein Werk, wo er sehr in der Tradition verhaftet ist, auch in der Kirchenmusik, in der Barock-, in der Renaissance-Musik mit diesen plagalen Wendungen, mit einem sehr starken Hang zur Kontrapunktik, zur Imitation. Gleichzeitig aber, und da zeigt sich diese Lehre bei Kitzler, ist schon der Keim des Wagnerschen gelegt. Also er hat schon gehört, da gibt es mehr als Palestrina und Bach, sondern da gibt es jemanden, der macht ganz irre Dinge, harmonisch und klanglich. Und das merkt man da schon, dass dieser expressive, romantische, klangliche Stil, der sich dann in den Symphonien bahnbricht, dass der schon in der D-Moll-Messe auch angelegt ist.
Es hat ja auch damals ein Rezensent geschrieben, Herr Bruckner hat nicht nur mit großer Meisterschaft die höchsten Aufgaben der Tonkunst gelöst, sondern auch, und zwar namentlich, seine Begabung für den höheren Stil, die Symphonie bewiesen.
Genau, also es ist genau das, was so musikalisch drin steckt, gut aufgenommen. Ich glaube, Symphonie wird von dem Rezensenten ein bisschen synonym, er sagt das ja auch, der höhere Stil, synonym verwendet vielleicht für Instrumentalmusik, also Nicht-Kirchenmusik, die große Form der Nicht-Kirchenmusik vielleicht. Aber das steckt schon drin. Also wenn man die D-Moll-Messe hört, das sprengt schon oder das beginnt schon diesen Rahmen, den eigentlich eine Messkomposition in dieser Zeit hatte, wenn man nicht gerade irgendwie Ludwig van Beethoven hieß, in klanglicher Hinsicht, in gestalterischer Hinsicht, auch in dramaturgischer Hinsicht. Also das sind Spannungsbögen, das sind klangliche Wellen drin, die man so von Zeitgenossen eigentlich nicht kennt und die vielleicht eben dieses Bild des Symphonischen schon heraufbeschwören. Ja, würde ich definitiv zustimmen.
Mhm. Wollen wir uns das nicht auch anhören?
Sehr, sehr gerne.
Gloria in excelsis Deo.
Oh,
Es war der Linzer Bischof Franz Josef Rudigier, der ihm mehrere Aufträge gab. Darunter ist auch die zweite Messe, jene in E-Moll, die ursprünglich für die Einweihung einer Votivkapelle des Mariendoms bestellt worden war. Beim Internationalen Brucknerfest Linz wird sie vom Ensemble Instrumentale Vocale de Lausanne unter Daniel Reuss zu hören sein. Welche Rolle spielte denn dieser Bischof überhaupt für Bruckners Karriere?
Er war einer der Förderer in Bruckners Leben, der wirklich auch zentral war. Also wir haben den Propst Michael Arnet vorhin angesprochen. Er war definitiv einer, der Bruckner den Weg geebnet hat, der ihn sehr, sehr geschätzt hat von Tag 1. Also Rudi Gier war ja auch derjenige, der letztlich dafür gesorgt hat, dass Bruckner nach Linz kam. Also diese Prüfungskommission, die ihn damals geprüft hat als Domorganisten, hat dann Rücksprache gehalten mit Rudi Gier und der hat gesagt, bestellt den hierher, den nehmen wir als Domorganisten. Und auch da gibt es zahlreiche Aufzeichnungen, dass der Bischof nicht selten dem Orgelspiel von Bruckner lauschte, also sich in die Kirche begab, dem Orgelspiel zuhörte, dem Fantasieren Bruckners zuhörte und dass das für ihn wie eine Linderung des Schmerzes war und für ihn wirklich so Balsam für die Seele. Er hat das wirklich als etwas sehr Spirituelles, etwas sehr, ja, Übergeordnetes, fast Religiöses empfunden. Und deswegen war er einer der wenigen, die, glaube ich, früh erkannt haben, was für ein Potenzial in Bruckner als Musiker, als Organist, als Komponisten steckt. Er war jemand, der Bruckner in der Linzer Zeit immer unterstützt hat, also sei es mit kleinen oder größeren Kompositionsaufträgen, sei es auch in organisatorischer Hinsicht, sei es auch zum Beispiel für seinen Unterricht bei Sechter, für den hat er immer wieder Urlaub bekommen von Rudi Gier, oder auch 1867, als Bruckner dann ein großes Nervenleiden hatte. Er hat da wirklich so eine kleine Sinnkrise gehabt und Zählzwang entwickelt und ist dann zur Kur nach Bad Kreuzen gefahren. Und auch das hat ihm der Bischof ohne Wenn und Aber bewilligt und hat gesagt, wir müssen darauf achten, dass Bruckner gesund wieder wird. Hat sich also sehr kulant verhalten gegenüber Bruckner. Und diese E-Moll-Messe entstand eben, wie Sie gesagt haben, für die Einweihung der Votivkapelle, also an der Südseite des Doms, einer der ersten Bauabschnitte. Bischof Rudi Gier war ja derjenige, der den Mariendom initiiert hat. Also er war derjenige, der den Anstoß gesetzt hat. Und deswegen ist ja auch die Orgel, die Rudi Gier-Orgel im Mariendom nach ihm benannt. Und mit dieser E-Moll-Messe hat er Bruckner so ein bisschen, er hat ihn aufgefordert, weiterzumachen mit dem, was er mit der D-Moll-Messe schon gestartet hat. Und Bruckner ist dem nachgekommen, hat ein Werk geschaffen, das ganz interessant ist, weil es eben für die Einweihung der Kapelle gedacht war. Deswegen Open Air, frei an der Luft aufgeführt wurde und deswegen eine ganz ungewöhnliche Besetzung hat mit 15 Bläsern und keinen Gesangssolisten, nur Chor und Bläser. Ich sage ungewöhnlich und korrigiere mich gleich, weil es gibt diese Form, also es ist eine Harmoniemusik, wie man so sagt, das gab es. Es ist aber doch in Bruckners Schaffen sehr singulär und deswegen auch ein ganz neuer Schritt von der D-Moll-Messe weggegangen.
Mhm. Na, lassen Sie uns einen Ausschnitt aus dieser zweiten Messe von Anton Bruckner anhören.
Yeah.
An diesem Abend beim Brucknerfest Linz ist die zweite Messe kombiniert mit Locus Iste, Tota Pulchra Es Maria, Virga Jesse Floruit sowie Orgelimprovisationen. Was macht denn diese Mischung für den Eindruck der zweiten Messe aus?
Eine sehr gute Frage, weil wir wissen das auch noch nicht, weil wir werden es uns auch erstmal anhören. Es ist, glaube ich, eine Kombination, die so jetzt, wüsste ich nicht, wo ich die schon mal gehört hätte. Der Hintergrund ist, also es sind noch andere kleine Stücke dabei, unter anderem auch der Hymnus Pange Lingua. Und gerade Pange Lingua und Locus Iste sind zwei Werke, die sehr eng mit der E-Moll-Messe verknüpft sind. Es sind nämlich Werke, die er dann später, als das Werk tatsächlich aufgeführt wurde, es hat sich ein bisschen verzögert aufgrund der Bauverzögerung, 1869 hat er dann nochmal Einlagen komponiert, auch eine sehr übliche Praxis, zwischen die Ordinariumsteile nochmal gewisse Einlagen zu komponieren und dazwischen zu setzen. Und das Locus Iste ist eben nach dem Gloria gedacht gewesen und das Pange Lingua nach dem Credo. Es waren also dezidiert Stücke, die mit dieser E-Moll-Messe auch verknüpft waren. Sie sind dann de facto nicht so aufgeführt worden, aber wir machen mal so ein Als-ob und schauen mal, wie dieses gerade das Locus Iste, das glaube ich ja die meisten Menschen im Ohr haben, wenn sie an Bruckners Chorwerk denken, vielleicht mal nicht in diesem solitären Gestus zu hören als Einzelstück, sondern mal zu sehen, wie bewegt sich das innerhalb dieser Messe als A Cappella-Stück. Und auch die anderen Stücke haben eine sehr enge Verbindung. Also wir haben auch das Tota Pulchra Es Maria auf dem Programm, das zum 25-jährigen Amtsjubiläum von Rudi Gier komponiert wurde. Wir haben Virga Jesse Floruit, das zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Diözese Linz komponiert wurde. Also lauter Werke, die wirklich so Linzer Werke, Mariendomwerke, also Werke, die auch in ihrer Klanglichkeit, also natürlich die geschichtlich verknüpft sind mit dem Mariendom und mit Linz, aber auch in der Klanglichkeit darauf zugeschnitten sind und vielleicht den, sagen wir mal, Linzer Sound von Bruckner deswegen auch gut widerspiegeln.
Beim heurigen Brucknerfest Linz haben Sie ja auch die dritte Messe, jene in F-Moll, im Programm. Diese hatte Bruckner zwar noch in Linz komponiert, er hatte sich aber auf die Uraufführung in der Wiener Hofburgkapelle eingestellt. Da der dortige Kapellmeister Johann von Herbeck diese Messe aber für zu lang und unsingbar, Zitat, hielt, musste Bruckner sich einige Jahre gedulden, bis sie uraufgeführt wurde. Inwiefern irrte Herbeck hier?
Ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, er irrte wahrscheinlich gar nicht. Nicht im Sinne von, dass diese Messe zu lang und unsingbar ist, das würde ich nicht unterstreichen. Sie ist lang und sie ist nicht einfach zu singen, definitiv. Mhm. Aber es ist natürlich gerade in der geschichtlichen Retrospektive oft einfach, etwas, was wir als adäquat oder normal wahrnehmen, aus dem Zeitlichen heraus auch zu begreifen und zu sagen, okay, in welchem Kontext stand denn diese F-Moll-Messe? Und gemessen an der Zeit war sie definitiv extrem schwierig und extrem lang und hatte extrem große Dimensionen. Also ich vergleiche es eigentlich wirklich gerne mit der Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven, was ja auch ein Stück war, das alle Parameter überschritten hat, die man damals als für eine Messkomposition als gültig betrachtete. Und deswegen glaube ich, irrte er nicht unbedingt. Er hat vielleicht nicht diese Weitsicht gehabt, die Bruckner schon hatte, weil er Bruckner sehr auf das Werk vertraut hat. Er hat aber, und das ist vielleicht schon wichtig, unmittelbar nachdem er diese Kritik auch bekommen hat, angefangen, weiter an dem Stück zu arbeiten. Er hat ein bisschen modifiziert, er hat ein bisschen gekürzt, er hat ein bisschen überarbeitet und er hat das schon ernst genommen. Er hat aber auch gesagt, nee, das Werk ist eigentlich so, wie es komponiert ist, richtig und gut und ich werde das nicht in die Schublade geben und neu komponieren. Also es ist eine Mischung, glaube ich, aus beidem. Und ich glaube, diese Tatsache, dass Bruckner wirklich, ich glaube, bis 1894 oder so, also bis kurz vor seinem Tod, immer wieder an dieser Messe arbeitete, stellt zum einen die Bedeutung für ihn dar, die dieses Werk hatte. Ich kann es jetzt nicht im Wortlaut zitieren, aber er schreibt auch nochmal in einem sehr späten Brief, wenn ich nochmal die F-Moll-Messe hören könnte, das wäre die Krönung, nochmal dieses Werk zu hören. Und es zeigt vielleicht auch immer so ein bisschen dieses Hadern damit. Wie weit kann ich gehen? Soll ich das vielleicht ein bisschen fasslicher machen? Oder braucht es quasi diese Ecken und Kanten, die dieses Stück hat? Weil es ist im Prinzip wirklich eine Messe, die den, ja, es ist die dritte Messe Bruckners. Es ist auch die letzte Messe, die er komponiert hat. Danach kamen die Sinfonien. Und es ist schon so ein bisschen die Kulmination dieses sakralen, sehr katholischen auf der einen Seite und dieses, ja, ich sag mal, Wagnerschen, intensiven, emotionalen, expressiven auf der anderen Seite. Was eine Mischung ist, die, glaube ich, den Herbeck ein bisschen überfordert hat in der Zeit.
Okay, na, lassen wir das auch unsere Hörerinnen und Hörer erleben. Es folgt nun Et Resurrexit aus dem Credo der F-Moll-Messe. Warum bezeichnet er denn Bruckner das Te Deum, das beim Internationalen Brucknerfest Linz ebenfalls präsentiert wird, als Stolz seines Lebens und als sein bestes Werk?
Auch eine Frage, die ich mir manchmal stelle, weil sie auch, glaube ich, nicht eindeutig zu beantworten ist oder nicht einmal unzweideutig vielleicht. Ein Grund liegt schon in der Genese des Werks. Es ist ein kirchenmusikalisches Werk, das Bruckner ohne Auftrag komponiert hat. Er hat es, als er schon ein großer Sinfoniker war, zwischen der 6. und 7. Sinfonie sind wir da ungefähr, hat auf einmal nochmal dieses Werk in Angriff genommen und hat es auch gegenüber seinen Schülern und Freunden, oder es gibt da auch Berichte von Schülern und Freunden, dass Bruckner das selber so ein bisschen gesehen hat als Dankbarkeitsbeweis gegenüber Gott. So hat er das anscheinend gesagt, weil seine Kritiker es immer noch nicht geschafft haben, ihn umzubringen. Also Bruckner war damals ja enormer Kritik in Wien ausgesetzt. Er wurde sehr wenig verstanden, gerade von der Wiener Kritik um Eduard Hanslick. Er wurde sehr belächelt und auch viel und stark kritisiert. Und er hat wirklich oft das Gefühl gehabt, dem nicht standhalten zu können und dagegen nicht anzukommen. Und das Te Deum ist, glaube ich, so ein bisschen wirklich wie so ein Schutzschild komponiert. Also ich stehe immer noch hier und meine feste Burg, ja, ist Gott und nicht das Weltliche. Und ihr könnt mir nichts anhaben. Vielleicht ist das so ein bisschen, was in diesem Werk steckt und was es so wichtig macht für ihn. Weil das Te Deum als Form ist ja etwas, was für festliche Anlässe normalerweise komponiert wird. Krönungen, feierlich. Es gibt keine Krönung und es gibt keine Feierlichkeit, zu der Bruckner das komponiert hat. Und da gibt es auch einen Ausspruch, wie gesagt, diese ganzen von seinem Biografen August Göllerich überlieferten Zitate sind nicht immer wörtlich zu nehmen und auch vorsichtig zu betrachten, aber er war sehr nah dran, August Göllerich, er kannte Bruckner gut und Bruckner hat ihn gewissermaßen als Biografen autorisiert. Und gegenüber Göllerich hat er mal gesagt, wenn es beim jüngsten Gericht, also wenn dann mal das jüngste Gericht kommt und ich vor Gott stehe und er mich quasi fragt, was hast du gemacht mit deinem Leben, dann halte ich ihm die Partitur vom Te Deum hin, hat Bruckner gesagt, und dann werde ich schon durchrutschen, sagt er. Also das war so ein bisschen seine Eintrittskarte in den Himmel, wenn man so möchte, die vielleicht jetzt mit so einer Anekdote das so ein bisschen lustig klingt, aber ich glaube, es sehr tief empfunden war von ihm, dass er wirklich das Gefühl hatte, ich habe jetzt angefangen, Sinfonien zu komponieren und irgendwie ist das ja doch eine weltliche Gattung und ich glaube irgendwo dieser Drang, nochmal das große Sakralwerk zu komponieren, der steckte in ihm und der hat sich da Bahn gebrochen, glaube ich.
Na bitte, also hier jetzt ein Ausschnitt aus dieser Eintrittskarte in den Himmel, Te Deum.
Yeah.
Gespielt wird das Tedeum beim heurigen Brucknerfest Linz vom Oberösterreichischen Jugendsymphonieorchester unter dem Dirigat von Markus Poschner. Der Oberösterreichische Landesjugendchor sowie der Mozartchor des Musikgymnasiums Linz sind ebenfalls aktiv. Unter den Solisten sind Michaela Seliger und Alexandre Baldo. Kombiniert wird das Tedeum mit dem zeitgenössischen Werk Elysium von Sami Musa, das 2021 von den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann in der Sagrada Familia in Barcelona uraufgeführt wurde. Warum diese Kombination?
Sie ergibt sich schon dadurch, dass das Werk Elysium von Sami Musa in Bezug auf eine Bruckner-Sinfonie konzipiert wurde. Also das Stück wurde bei der Uraufführung mit Bruckners Vierter kombiniert, ja, und dezidiert vom Komponisten auch in diesem Kontext komponiert. Mhm. Und es ist ein Stück, das in gewissem Sinne dadurch auch Brucknersche Klänge oder Klangwelten, sagen wir es mal so, aufgreift. Es ist ein Stück mit einem sehr großen, flächigen, weiten Klang, der sich immer wieder zu großen Wellen auftürmt und dann wieder kleiner wird, in die Dissonanz geht, dann wieder zur Konsonanz geht und am Schluss wirklich in so einer großen Schlussapotheose, die ja auch für Bruckner bezeichnet ist, in den Schlusssätzen seiner Sinfonien, das große Finale feiert. Also in diesem Sinne wirklich ein Werk, das an die Seite einer Bruckner-Sinfonie zu stellen ist. Und gerade mit dem Tedeum, wenn wir jetzt den Titel Elysium nehmen, das Tedeum ist ja ein Stück, das für Bruckner, wie wir schon gerade besprochen hatten, sehr wichtig war und das gerade auch am Ende seines Lebens, als er die 9. Sinfonie nicht mehr fertigstellen konnte, wo er das auch dezidiert gesagt hat, als Option zumindest genannt hat, ist ein sehr komplexes Feld, aber jetzt mal verkürzt gesagt, das Tedeum statt des Schlusssatzes aufzuführen oder das Tedeum an den Schlusssatz anzuhängen. Also das Tedeum war in biografischer Hinsicht für Bruckner auch vielleicht ein Weg in dieses Elysium und ein Weg ins Jenseits. Und gerade dieser Konnex ist natürlich sehr spannend, dieses Werk dann auch mit dem Stück Elysium, das genau dieses Jenseitige irgendwie behandelt, zu verbinden und klanglich dem nachzuspüren, was diese beiden Stücke miteinander tun.
Mhm. Neben all diesen großen Werken, über die wir gesprochen haben, gibt es auch viele kleine sakrale Werke, von denen zahlreiche beim Brucknerfest Linz gespielt werden, vor allem an zwei Abenden mit dem Tenebre Choir. Was zeichnet denn diese aus und haben Sie hier besondere Empfehlungen für Entdeckungen, die man an diesen Abenden machen kann?
Also dadurch, dass der Tenebre Choir an zwei Abenden wirklich, nebst anderem, das gesamte A Cappella-Vokalwerk aufführt, fällt es mir schwer, Empfehlungen zu geben, weil ich glaube, das allein ist vielleicht die Empfehlung. Also, dass man das mal bekommt, weil da ist vieles dabei, was vielleicht dem Chorliebhaberinnen und Chorliebhabern bekannt ist. Also beginnen mit dem Locus Iste natürlich, aber auch vieles dabei, was selten oder kaum aufgeführt wird. Und interessant ist bei Bruckner, finde ich, gerade in seiner Sinfonik und in seiner großen Instrumentalmusik wird ihm vielleicht manchmal unterstellt, er habe nicht das Gefühl für das Organische. Er sei eher jemand, der sehr formbewusst ist, der sehr in blockhaften Strukturen denkt. Da ist definitiv auch was dran und das ist ein Charakteristikum seiner Sinfonik und auch seiner großen Sakralmusik. Also dieses, ich sage jetzt mal, patternhafte, wo sich bestimmte musikalische Sequenzen aneinanderreihen. Und da fällt auch gern mal der Vorwurf, das sei quasi nicht lyrisch oder nicht sanglich. Und das finde ich hochspannend, dass das in der Vokalmusik definitiv widerlegt wird, dass er das nicht konnte, weil Bruckner wirklich Zeit seines Lebens von Gesang umgeben war. Also das vergisst man manchmal. Man hat manchmal dieses Bild vielleicht vor Augen, dieses sehr behäbigen, bäuerlich wirkenden, rustikalen Mannes. Aber er hat in Ansfelden in der Kirche als kleiner Bub gesungen in den Gottesdiensten. Er war Sängerknabe in St. Florian. Er hat in Linz, als er dann Domorganist war, den Sängerbund Frohsinn geleitet. Erst hat er mitgesungen, dann hat er ihn geleitet. Also er war jemand, der sich unglaublich mit Stimme auskannte. Etwas, was man vielleicht übersieht, wenn man über Bruckner spricht. Und er war deswegen jemand, dessen Vokalmusik und dessen Chormusik unglaublich gut für Gesang geschrieben ist. Also keinesfalls dieses sehr statische, blockhafte, sondern etwas, was sehr gut auf der Stimme ist, was auch sehr gut am Text entlang komponiert ist und was eine Seite von Bruckner zutage fördert, die man vielleicht, weil man sich gerne auf die großen Sinfonien stürzt, die man gerne irgendwie vergisst und die gerade deswegen, glaube ich, spannend ist, in seiner Gänze auch zu erfahren.
Mhm. Gesungen wird bei diesem Konzert des Tenebre Choir auch das Ave Maria von Anton Bruckner. Das hören wir uns jetzt an. Jetzt haben wir so viel über den Sakralmusiker Anton Bruckner gehört. Wie wurde aus dem ausführenden Bruckner und dem Schöpfer von Sakralmusik Anton Bruckner denn schließlich ein Symphoniker? Wobei, darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden reden. Aber inwiefern merkt man denn aus seinen Symphonien diese starke Prägung durch die Sakralmusik heraus?
Ja, man könnte wirklich stundenlang drüber reden. Es ist so, er hat sich, ich glaube auch, dass er sich da selber nie ganz sicher war, wie er da eigentlich dazu steht. Er hat in seinen späteren Jahren, also zum Beispiel 1891, da hat er so ein Diplom als Ehrendoktor von der Wiener Universität bekommen und hat dann nochmal in einem Brief geschrieben, bitte, bitte vermerken Sie als Symphoniker, dass da Symphoniker draufsteht, weil, und so sagt er, weil darin mein Lebensberuf bestand. Und auch gegenüber anderen Leuten hat er gesagt, ich bin durch und durch Symphoniker. Dazu bin ich geboren worden und das war mein Lebensberuf. Das war aber nicht so, wenn man in seine Biografie schaut. Also bis er 40 Jahre alt war, hat er keine Sinfonie veröffentlicht, komponiert, aufgeführt. Er hat sich eine viel längere Zeitspanne seines Lebens mit Sakralmusik auseinandergesetzt. Eigentlich von Kindesbeinen an bis zu seinem Tod. Er hat sich eben erst ab seinem 40. Jahr mit der Sinfonik auseinandergesetzt. Und ich glaube, deswegen ist das so ein integraler Bestandteil seiner Sinfonik, diese Sakralmusik, die er nicht wegleugnen kann und die auch hörbar ist. Es gibt einen schönen, Hans-Joachim Hinrichsen, ein Musikwissenschaftler und wichtiger Bruckner-Forscher, hat das mal bezeichnet, dass diese Sinfonien auch von Bruckner so ein bisschen ein künstlerisches Dokument sind, einer schwindenden religiösen Erfahrung in der Moderne, die sich da auftut, und die Suche nach Kontingenzerfahrungen abseits des Religiösen. Und das ist ja was die Instrumentalmusik seit jeher ausmacht. Es wurde immer schon in der Renaissance unterschieden zwischen der Kirchenmusik und der Instrumentalmusik. Und die Kirchenmusik hat ihr Recht durch das Religiöse. Also sie ist in sich selber konsistent. Und die Instrumentalmusik steht erstmal vor dem Nichts und muss aus sich selbst herausschöpfen. Und ich glaube, dieses Beginnende, aus sich selbst herauszuschöpfen, wegzugehen von dieser, die Religion war für ihn festgemauert in der Erde. Das war für ihn unverrückbar, da gab es nichts. Wenn er eine Messe komponiert hatte, dann gab es den Messtext, und der war für ihn, da gab es nichts dran zu rütteln. Und bei einer Sinfonie diese Möglichkeit, glaube ich, auf einmal zu sagen, was sagt denn Anton Bruckner? Nicht, was sagt der Messtext oder was sagt der Glaube, sondern was sagt Anton Bruckner? Und wie kann vielleicht Anton Bruckner selbst diese Sinnhaftigkeit in einem Werk herstellen, die in einem Sakralwerk durch die Form per se gegeben ist? Das war, glaube ich, etwas, was er bewusst oder unbewusst versucht hat und was ihn immer wieder daran gereizt hat, diesen großen Bogen über die Werke zu ziehen und am Schluss ein großes Ganzes, das fast wie ein religiöses Erlebnis am Ende ist, so eine Sinfonie zu hören, ohne dass man damit jetzt irgendwas Religiöses verbinden muss. Aber ich glaube, das ist ein Aspekt, den er in seiner Sinfonik immer wieder, ich glaube, er wusste es gar nicht, aber den er immer wieder nachgespürt hat. Also eigentlich seine Sinfonien zu begreifen als selbst der Schöpfer zu sein. Also selbst der Schöpfer zu sein, der das Werk aus sich herausschöpft. Ich glaube, das ist eigentlich die sakrale Seite in Bruckners Sinfonik.
Mhm. Und beim Internationalen Brucknerfest Linz, das ja am 4. September startet, werden halt einfach diese beiden wichtigen Standbeine Bruckners beleuchtet werden. Ich danke Andreas Mayer vom Brucknerhaus Linz sehr herzlich fürs Kommen und hoffe, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen interessanten Vorgeschmack auf das Brucknerfest und bereichernde Einblicke in das Schaffen Anton Bruckners geben konnten. Vielen Dank.
Danke.
Das war der Pressepodcast zum Internationalen Brucknerfest Linz 2024.
Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.